SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen ist.
Ganz herzlich willkommen zur SRF 1 Talksendung. Heute an diesem sonnigen Sonntagmorgen, heute aus dem Eigental im Südwesten von Luzern am Fuß von Pilatus, wo wir direkt vor uns haben in dieser Sendung. Und wir sind hier im Restaurant Hammer. Und herzlich willkommen meine beiden Gäste, Irene Rödlisberger und Jost Schumacher. Schön, dass Sie beide da sind. Ganz herzlich willkommen. Ich bin persönlich Irene Rödlisberger, Lehrerin von der Gesamtschule im Eigental, das heisst 1. bis 6. Klasse zusammen in einem Schulzimmer. Im Moment sind das, glaube ich, 13 Kinder, die hier zu ihr im Stall in die Schule gehen. Und der Jost Schumacher, Anwalt mit einer eigenen Kanzlei an bester Lage zu Luzern, Immobilieninvestor und Landbesitzer hier im Raum Luzern. Jost Schumacher stammt aus einer Luzerner Patrizierfamilie, die seit dem 14. Jahrhundert zu Luzern daheim ist. Zwei Persönlichkeiten, die man sicher hier im Eigental gut kennt, beide auf ihre Art. Ich habe jetzt am Anfang gesagt, wir schauen hier auf den Pilatus, Jost Schumacher und Irene Rödlisberger. Eine unglaubliche Sicht. Links hat es ein paar Wolken, aber das heisst, glaube ich, nicht so viel. Oder? Es gibt ja die eine oder die andere Wetterregel, die man vom Pilatus her kennt. Gegen, was ist das, der Osten hier? Aber das heisst jetzt noch nicht, oder? Da zieht noch nicht irgendetwas auf.
Nein, ich würde sagen, dort oben sehen wir, haben wir den Kulm, den Pilatuskulm, unten dran die Spitze dort, das Klimsenhorn. Und das ist der Teil, wo man eigentlich von Luzern aus in einer Art Dreiecksform sieht.
Man sieht da ganz andere Flanken. Also von hier aus ist es einfach eine breite, fast eine Wand, sieht recht dramatisch aus. Wenn es gewittert hier hinten, könnte man sich vorstellen, tut es ziemlich.
Dann wird es dunkel hier, ja. Wenn es über den Pilatus reinkommt, dann bleibt es auch sehr lange im Dorf innen da hängen.
Das heisst, dass also lang bleiben hängen, also dann
kommt es einfach oben lang. Ja, dann kommt es oben runter.
Das Eigental, ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich von dieser Sendung noch nicht gekannt. Ich bin danken persönlich und es geht für sicher den einen oder anderen daheim auch so. Wir lernen einfach einmal Regionen kennen, wo man sonst vielleicht gar nicht wieder ankommt. Das ist ein spezielles Tal. Warum müssen wir jetzt zum Beispiel hier mal raufgefahren sein, wenn man nicht unbedingt jetzt gerade ein Ferienhäuschen hat oder in ein Hotel geht, Jost Schumacher?
Ja, das Eigental ist eigentlich das sogenannte Naherholungsgebiet der Stadt Luzern. Die Luzerner kommen sehr gerne da rauf. Man hat eine relativ grosse Höhendifferenz.
Sie sind eben gut plus minus 1000 Meter da, oder? Wo
man ja, also wir sind bewegen. In Luzern mit 400 mit etwas Ungrad. Und da oben sind wir auf rund 1000 Meter. Ja. Also doch, fast 600 Meter, 550 Meter, sagen wir mal. Und das Eigental ist sehr oft, gerade im Herbst, wenn Luzern unter einer riesigen Wolkendecke ist, fast dunkel, haben wir da oben schönste
Dann lenkt es da oben, dann sind sie da über dem Nebel. Ja. Das ist eigentlich ein schöner Grund, sie da offen zu ziehen, oder?
Sehr, ja. Es ist auch sehr schön hier in der Schule, wenn ich vom Schwarzenberg manchmal aus dem Nebel raus und da oben ist Sonne.
Jetzt haben
wir sind hier schon privilegiert.
Sie sind privilegiert hier oben. Jetzt haben wir den Pilatus. Oder? Es gibt eine grosse Geschichte von Pilatus in der Bibel. Es gibt aber auch Sagen. Ich stelle mir vor, so in diesen Voralpenregionen, wenn man jetzt gehört, Gewitter hat es hier einmal, je nachdem. Es gibt Sagen, zum Beispiel eine Sage von dem Pilatussee, Jost Schumacher, wo glaub, einen ganz dramatischen Hintergrund hat.
Ja, sicher. Also, die Pilatussage ist das, was Sie jetzt hier ansprechen. Ich erzähle die gerne schnell. Es geht darum, dass der Pilatus, der ja Jesus verurteilt hat seiner Zeit, einfach seine Ruhe nicht bekommen hat, weil er halt etwas gemacht hat, was wahrscheinlich eben nicht so gut war. Das sagt wenigstens die Sage. Und er hat dann zuerst die Ruhe im Nil finden. Das hat nicht geklappt. Und dann schlussendlich ist man mit dem Sinai gegangen. Dort hat es auch nicht keine Ruhe gegeben. Es hat Stürme gegeben und Zeug und Sachen. Und schlussendlich ist er dann transferiert worden. Und zwar hier ins Eigental rauf, zu dem Pilatussee. Und der Pilatussee, der ist ganz hinten. Wenn man also das Tal weiter hinten fährt, dann kommt man am Schluss zu einem, auf trockenem Mat. Und von dort aus gibt es dann Wege, wo man zum Beispiel rauf kann. Es gibt noch andere Wege, dass man zu dem Pilatussee rauf kann. Leider ist er heute fast ein bisschen vertrocknet. Aber die Geschichte ist dann die gewesen, dass die Luzerner immer das Gefühl hatten, wenn es Probleme in Luzern unten, wenn es geregnet hat, wenn es Stürme gegeben hat, dass das mit der Ruhe von Pilatus im Zusammenhang steht. Und dann hat man logischerweise in den Leuten verboten, das ist im 16., 17., 18. Jahrhundert.
18. Sekunden noch.
Ja, bis fast zum Ende vom 18., also 1700, bis die aristokratische Regierung in Luzern aufgehört hat, hat man das immer angenommen, dass sie wegen den Leuten, die dort gehen, die Ruhe von Pilatus hier oben stören. Und dann hat man aufgrund von dem beim Gantersee eine Sperrung gemacht. Das Gantersee ist etwa halb da von da aus, wo man hier das Tal dahinter schaut. Und dort hat es Wächter gehabt und die mussten das kontrollieren, dass niemand durch darf. Und das haben die eingehalten und man hat nur mit einer Spezialbewilligung von der Regierung von Luzern dürfen dort dahinter gehen. Und irgendeinmal im 17. Jahrhundert hat es ein paar Pferde, die die Auffassung hatten, das kann doch nicht sein, das ist doch einfach ein Schabernack. Das, und haben dann gesagt, so, jetzt gehen wir einmal dort hinter. Und sind dann über Kreta hintergegangen, damit sie nicht in den Wächtern da unten in die Hände gefallen sind. Und wo sie dann schlussendlich dort zum See hintergekommen sind, haben sie dort dann angefangen, Steine rühren und Krach machen und so weiter. Und das war das schönste Wetter gewesen. Und nachher haben sie gedacht, jetzt können wir doch beweisen, dass das alles nicht zutrifft. Und dann sind sie wieder durchabgegangen und es ist tatsächlich keine zwei Stunden gegangen, hat es angefangen zu zudecken und dann ist ein riesiges Gewitter gekommen und genau das, was man nicht wollte, es hat in Luzern unten wieder Überschwemmungen gegeben. Und dann, wo die Pferde runtergekommen sind, hat man sie natürlich gerade geschnappt. Und dann sind sie in den Wasserturm eingesperrt worden. Und bei Wasser und Brot haben die dort drinnen fast ein halbes Jahr müssen warten, bis man sie wieder rausgelassen hat.
Unglaubliche Geschichte. Also, das wird ein bisschen fassbar und griffbar, wie die Denke vielleicht war da hinten. Mittlerweile darf man sehr wahrscheinlich zu dem Pilatus-See schon wieder auf. Es hat keine Talsperre mehr, keine Barrieren. Oder? Aber sie sagen selber, es ist austrocknet. Also, viel Platz hat der Pilatus dort oben in dem See, in dem Wassersee wahrscheinlich eh nicht mehr. Jetzt,
ja, also die Absicht ist, dass man den See zweck machen will, dass es also wieder eine Seele gibt. Und ich würde sagen, das passt dort in die Landschaft hinein. Und ich bin der Auffassung, es wäre schön, wenn man dort wieder ein kleines Seele hätte. Ja.
Das Eigental. Sie haben, ich habe am Anfang gesagt, 13 Kinder in Ihrem Schulzimmer. Jetzt fängt man an die Schule an. Sind das tatsächlich jetzt 13 oder wie viele kommen jetzt so rein in die erste Klasse?
Also in die erste Klasse kommen 3.
Drei neu, jawohl.
Ja. Und es sind tatsächlich 13 im Ganzen. Dieses Jahr habe ich nur 5 Klassen, also ich habe keine Drittklässler. Ja, das entlastet mich schon wieder ein
bisschen. Ja, das kann man vorstellen, oder? Also, wie das genau funktioniert, das erfahren wir sicher noch in der Stunde. Aber Herr Schumacher, Sie sind, glaube ich, auch mal kurze Zeit hier in die Schule gegangen, eigentlich lange Zeit, bevor Frau Rödlisberger selber Lehrerin war. Wie war das damals? Das war in den 50er Jahren?
Ja, das war natürlich verrückt. Ich hatte dort ein Fräulein Troxler als Lehrerin. Die hat übrigens damals sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie als Fräulein angeredet wird. Das wäre dann falsch gewesen, wenn sie als Frau angeredet hat. Wir das müssen wissen, dass sie also nicht geheiratet ist. Ja. Und die hat das dort sehr souverän gemacht. Die hat die Schule auch sehr gut geleitet. Aber ich kann mich erinnern, dass beispielsweise der Turnunterricht in den normalen Kleidern durchgeführt worden ist. Und dass beispielsweise wir kein Papier hatten. Wir haben alles noch auf Tafeln geschrieben dort in den Anfangs 50er Jahren.
Also, die habe ich noch.
Ist wahr?
Die sind im Schulhaus noch vorhanden. Ja.
Tatsächlich?
Ja, die Schiffertafeln.
Aber Turnkleider sind mittlerweile normale Turnschuhe und T-Shirt und
Sportsachen. Ja, mit allen Marken, die es in der Stadt unten auch gibt. Also, das ist schon ganz anders. Der Unterschied ist auch, wir gehen heute in Schwarzenberg turnen. Das heisst, wir sind einen Tag nicht im Eigental, sondern im Schwarzenberg. Und können dort alle die Spezialräume brauchen. Also, wir haben Turnhallen zur Verfügung, wir haben dort einen Werkraum, wir haben Handarbeit. Was wir ja alles nicht haben hier oben.
Ja. Und Sie schmeißen die Klasse, sage ich jetzt ganz erlaubt, die schmeißen Sie ganz allein.
Ja, es macht Spass.
Sie sagen ja eben, Lehrerin sein ist ihr Traumberuf, den Sie ganz früh entdeckt haben. Also Sie haben einmal zwei Tage dürfen schnuppern in der Sekundarschule, haben sie dürfen Schule geben und dann hat es Klick gemacht.
Ja, da bin ich heim zum Vater und habe gesagt, ich gehe nicht in die Handelsschule, ich will Lehrerin werden. Und ich habe das bis heute nie bereut. Ich bin sehr gerne Lehrerin.
Was war es, was sie dort gepackt hat? Was hat sie ausgemacht? Was hat sie berührt?
Ich habe einfach heute noch das Gefühl, die Klassengemeinschaft, die Schulstuben, die miteinander arbeiten, das hat mir Eindruck gemacht. Oder vielleicht dort mal auch noch, die machen ja, was ich sage, obwohl ich gar nicht viel älter bin als
sie. Ja, sind sie gesehen dort, was sie die zwei Tage gegeben haben?
In der ersten Sek.
Das heisst also, das ist etwa 13, 14, ja, ja. So etwa. Ja.
Das gäbe es heute wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber für mich war es ein Schlüsselerlebnis. Wirklich, also es ist für mich heute noch der Traumberuf. Und ich habe, mein Vater hat auch ohne weiteres dann gesagt, das kannst du machen. Mhm. Also er hat nicht gesagt, das kommt nicht in Frage. Mhm. Und ich habe ja Semi gewechselt. Und das ist, ja.
Von Anfang an klar gewesen. Mhm. Wie sie es machen, das erfahren wir. Also, es gibt so die ein oder andere Episode, die ich wirklich sehr berührend finde, an den Erstklässern und Sechstklässern, die zusammen sind. Wir haben heute ein ganz spezielles Datum. Speziell für Luzern, für den Raum Luzern, für die Stadt Luzern, der 18. August 1993. Können Sie sich noch erinnern, wo Sie da gesehen sind, Frau Rötlisberger?
Ja, da bin ich am Morgen verwacht und wie immer mit dem Radiowecker. Und dann habe ich die Nachricht gehört, dass die Kappelbrücke abgebrannt ist und bin eigentlich auch sehr erschüttert gewesen. Man hätte sich das gar nicht so vorstellen können, dass jetzt die einfach nicht mehr so sein. Und dann habe ich den Peter Frey, den Feuerwehrkommandant, habe ich gut gekannt. Ich habe mit ihm zusammen gesungen im Chor. Und das ist dann irgendwie, wenn man ihn so gehört hat, das hat ihn auch sehr berührt. Mhm. Dann ist er jetzt haben wir noch doppelt weh da, weil man ihn, ja, er hat die Verantwortung noch müssen tragen von diesen Löscharbeiten.
Wissen Sie noch, wo Sie sind, Joshua, wo Sie zum ersten Mal von dieser Nachricht erfahren haben?
Ja, ich war ein bisschen weiter weg. Ich war in Südfrankreich, in Saint-Tropez unten. Und habe dort am Meer gebadet. Und als ich dann das gehört habe, ich dachte, das geht es doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Wie kann eine Brücke einfach so durchbrennen? Das kann doch vielleicht ein lokaler Brand von, ich weiß auch nicht, von 10, 12 Metern oder so etwas sein. Und habe mich aber doch müssen eines Besseren belehren lassen, dass das halt jetzt ein grosser Teil von der Brücke ist, der gebrannt hat. Das hat vor allem damit, ist das im Zusammenhang gestanden, dass sie erstens keinen Brandabschnitt hatten und zweitens hat es sehr viele Spinnhoppeln gehabt. Und die Spinnhoppeln haben dazu geführt, dass das einfach brennt, das alte Holz.
Mit Zunder.
Ja. Und das war die Situation gewesen. Und dann ist ja der Stadtpräsident und so weiter, das war damals der Franz Kurzmeier gewesen, der ist gekommen und hat gesagt, ja, wir bauen sofort die Brücke wieder aufbauen und die Bilder müssen wieder auf die Brücke mit Kopien und so weiter. Und ja, was dann nachher gekommen ist, das wissen wir.
Das ist eine grosse Geschichte. Also die Bilder sind um die Welt gegangen. Zuerst hat man einfach so quasi die Welt, oder die Schweiz mindestens, hat gewusst, das ist ein ganz historisch wichtiges, bedeutsames Gebäude. Struktur ist zerstört worden. Und nachher ist erst klar geworden, ja, das sind nur noch Bilder. Und das ist unglaublich, also wir haben das nicht geplant. Aber sie sind der Mann, der nachher 2 Millionen Franken in die Hand genommen hat und gesagt hat, ich will die Bilder, die zerstört worden sind, die ein Teil davon auch von ihrer Familie vor ein paar hundert Jahren gestiftet worden sind, ich will, dass die Bilder wieder zurückkommen. Und nachher ist es nicht ganz so gekommen, wie sie sich das gedacht haben, gell, sie?
Ja, sagen wir mal vorläufig noch nicht. Aber vielleicht noch zur Brücke ja, noch etwas, ja. Was auch noch einfach, man muss wissen, die Brücke, die wird alle 50 Jahre abgebrochen und wieder neu aufgebaut. Mhm. Das hat damit zu tun, dass die Pfeiler, wo ins Wasser runtergehen, auf der Höhe, wo das Wasser fertig ist und wo dann nachher die Luft kommt, dass die dort einen Schwachpunkt haben. Logischerweise, dort kann das Holz verfaulen. Und darum wird die Brücke alle 50 Jahre, ich kann mich erinnern, in den 50er Jahren ist das auch einmal gesehen, wo man die Brücke einfach total abgebrochen hat und dann hat man sie wieder aufgebaut. Und mit anderen Worten, das Holz, das eigentlich hier verwendet worden ist, hat man natürlich vollumfänglich, bis auf wenige Stücke, die noch gut waren, hat man das ersetzt und hat nachher dann wieder neues Holz verwendet. Also die Brücke ist in dem Sinn, in Anführungszeichen, nicht alt.
Wird immer wieder neu gebaut.
Genau.
Ja, genau. Und jetzt hat es eben eine Diskussion um die Bilder. Sie haben die Bilder gestiftet, die haben sie machen lassen. Ja. Und nachher sind Experten gekommen und haben gesagt, nein, ja, Ein ganzes so hätten wir uns das jetzt nicht vorgestellt, oder? Wie ist es
gegangen? Ja, es ist also so gesehen, da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen ausholen, der Franz Kurzmeier, der seinerzeit eben dafür quotiert hat, dass die Bilder wieder auf die Brücke kommen, der hat nachher über längere Zeit, nämlich von 1993 bis 2000, sich dafür eingesetzt und ist aber nicht durchgedrungen, weil da Denkmalschutz insbesondere sich dagegen gewehrt hat. Es gibt die sogenannte Charta von Venedig und die besagt, dass man Sachen, die total zerstört sind, dass man die nicht mehr wieder replizieren. Und dort bei der Brücke ist es natürlich so gewesen, dass die ganzen Brückenköpfe mit sehr vielen Bildern erhalten geblieben sind. Und weil es sich so um den Schweizer und um den Luzernzyklus der Geschichte von Luzern und von der Schweiz handelt, kann man natürlich jetzt, weil die Bilder zwischendrin verbrannt sind, eigentlich den Zyklus nicht mehr als Ganzes nachvollziehen. Und darum habe ich dann auch die Auffassung gehabt, nein, die Bilder müssten eigentlich wieder hergestellt werden. Und wo dann im Jahr 2000 der definitive Entscheid vom Stadtrat gekommen ist, dass man die Bilder nicht wieder replizieren will, habe ich dann gesagt, ja, dann mache ich halt das auf eigene Kosten. Und zwar einfach aus dem Grund, weil man hat im 92 Fotos gemacht von diesen Bildern. Und die haben bereits einige Jahre nachher die Farbechtheit nicht mehr gewährleistet. Und solche Bilder, wenn man die Farbechtheit aufrechterhalten will, dann gibt es nichts anderes, als dass man sie halt wieder in Öl dort macht. Und darum habe ich dann das gemacht.
Okay. Und jetzt eben, zum Teil gibt es Leute, die sagen, die Farben sind ein bisschen, sie sehen ein bisschen aus wie ein Comic, also nicht ganz so, was man sich vorgestellt hat.
Ja, da muss ich vielleicht dazu Folgendes sagen. Also erstens einmal trifft das in keinster Art und Weise zu, dass die Bilder Comic sind. Ja. Ich denke, ich habe meine Bilder dort auf der Brücke noch nie zeigen. Hingegen an der Fasnacht dürfen die Kinder für einen Monat lang ihre Fasnachtsbilder aufhängen. Also das ist allein schon das, zeigt eigentlich, dass es gar nicht darum geht, die Bilder zu qualifizieren. Ich bin der Meinung, es sind mehrere Künstler gesehen und da haben wirklich alle verschieden gearbeitet. Es hat solche, die besser sind, solche, die weniger gut sind. Aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, geht es auch nicht darum, dass die Bilder als Einzelnes verstanden werden müssen, sondern es ist ein Zyklus. Und der Zyklus müsste eigentlich wieder den Zusammenhang zeigen, eben in der Geschichte von Luzern und der Schweiz.
Und offenbar soll es jetzt dann, es ist eine offene Sache, jetzt gibt es dann eine Initiative, wo das Volk früher oder später wird darüber entscheiden,
ja, was passiert mit denen. Die Jungliberalen, ja. Die haben jetzt eine Initiative gestartet und die haben ja zwei Monate Zeit, hatten sie gehabt, aber nach einem Monat haben sie die über 1000 Stimmen bereits beieinander gehabt. Sie hatten nur 800 sammeln und von daher scheint es so, dass die Luzerner Bevölkerung doch eigentlich der Meinung ist, dass die Bilder wieder auf Brücke müssten. Und da haben wir jetzt einfach noch ein Problem mit dem Denkmalschutz. Und ich denke, dass die wahrscheinlich dann, wenn das die Luzerner Bevölkerung die Auffassung hat, doch die gehören dorthin, dass man den halt vielleicht, ich hoffe es zumindest, wird nachgeben.
Selber malen, haben Sie gesagt, haben Sie nicht so ein glückliches Händchen. Sie haben dafür auf der anderen Seite in Ihren Rödlisbergen. Sie haben Musik, wo ganz eine grosse, wichtige Rolle spielt in Ihrem Leben. Sie singen, sie dirigieren, sie sagen nicht, dass sie Organistin sind, aber sie spielen Orgel, gell?
Genau.
Das ist ein Unterschied.
Ja, ich habe grossen Respekt vor den Organisten, die mit Händen und Füßen spielen können. Das kann ich nicht. Aber aus, ich war eigentlich so ein Spring ins Feld, wo es niemand hatte, bin ich eingesprungen und dann auch ein bisschen hängen geblieben. Und eigentlich mache ich es gern. Mein Handicap ist einfach bei beim Orgeln spielen furchtbar nervös. Also ich habe Angst vor jedem Fehler, was ich beim Singen zum Beispiel nicht habe.
Ja, lustig, wieso?
Keine Ahnung. Das ist einfach so. Ja. Weil das ist ein Instrument, das ist so laut, das geht einfach in die Kehle runter. Und
es hält dann eben noch ein bisschen nach.
Hätte ich den Ehrgeiz, dass ich das fehlerfrei könnte, aber das schaffe ich eigentlich selten.
Aber jetzt
hat eigentlich noch nie jemand gesagt, du hast einen Fehler gemacht, sondern heute war es lüpfig, heute hat es uns besonders gefallen oder heute war es ganz fein. Und eigentlich sind ja das die Sachen, die man sagt, die gut tun.
Sie sind beide mit zwei Geschwistern aufgewachsen, gell, wenn ich richtig rechne. Mhm. Was haben Sie mitbekommen von Ihren Eltern zum Beispiel an Musik oder was Kunst angeht bei Ihnen, Jost Schumacher?
Also von der Kunst her ist es so gewesen, dass meine Eltern sich sehr bemüht haben, dass ich irgendetwas würde lernen, ein Instrument zum Beispiel. Und man hat das erste Mal einmal den Versuch gemacht mit einer Blockflöte. Und allerdings ist das dann gescheitert. Irgendwie hat man mich relativ schnell wieder entlassen. Ich hatte irgendwie nicht so grosses Talent gehabt, mit die Blockflöte richtig zu bedienen. Und das Gleiche ist es auch, Sie haben es vorhin schon erwähnt, es war nämlich dort noch der Fall gewesen, ein Vorfahren mütterlicherseits, das war der Zünd gewesen. Und Zünd ist ein Begriff für die Luzerner. Das ist ein Künstler, der sehr, sehr genau, detailliert gemalt hat. Und man hat gedacht, ja, wenn das doch ein Vorfahren ist, dann müsste ich ja dort auch können schön malen. Und dann hat man dann sehr gesagt, ja, jetzt gehst du mal heute am Morgen einen Baum zeichnen. Ich habe mich dann darum bemüht. Aber nach zwei Zeichnungen hat man gesagt, nein, auch da ist er nicht so sehr talentiert.
Sie haben gesagt, Lehrerin, Sie ist ein Traumberuf. Bei Ihnen, Jost Schumacher, Sie sind Anwalt geworden. Ist das Ihr Vater... Ist bereits ein Jost Schumacher gewesen, auch Anwalt, ist es in dem Fall wie klar gewesen. Also, der kleine Jost wird wieder der Papa Jost.
Ja, der Vater hat mich dazu überredet eigentlich. Er hat gesagt, ich soll doch das machen, wenn ich mich nicht zu etwas anderem entscheiden kann. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man von der Matura kommt, ist es einfach schwierig, können oder müssen zu sagen, was man denn genau will werden. Ich habe eigentlich noch bedauern mit solchen, die von der Sek kommen. Die müssen noch viel früher die sich für etwas entscheiden und gehen dann in eine Lehre und sind dann eigentlich fast auf das fixiert. Und ich habe es mit 20 noch nicht richtig gewusst.
Und danach ist aber klar geworden, wo Sie dann mal eingestiegen sind in Ihr Studium.
Doch, ja, das hat mir das sehr gut gefallen. Und ich bin dann zuerst in Bern, habe ich studiert, 4 Jahre, habe dort die Thesis geschrieben. Ich war übrigens der Letzte, der in Bern noch eine Doktorprüfung gemacht hat. Weil man hat das dann abgeschafft, die Doktorprüfung, weil die ist an und für sich wie das Lyzeum, also Litz gewesen, also das Lyzeum. Aber man hat dann die Dissertation nachher geschrieben. Und ich habe meine Dissertation vorher geschrieben und bin dann in das Litz gestiegen und musste dann gerade noch meine Dissertation rechtfertigen.
Beides auf einen Schlag.
Ja, genau.
Ja. Wenn wir schnell bei der Berufswahl sind, ich meine, Ihre Kinder, sagen jetzt, die bei Ihnen in die Schule gehen, die 13, 1. bis 6. Klasse, ist noch relativ weit weg. Aber vor das heute schon an, dass wir dort schon ein bisschen schauen, in welche Richtung das Begabungen oder... ja, das Geschenk, das Sie vielleicht mitbringen, Sie könnten entwickeln.
Also man sieht vielleicht ja, aber dass man sich damit befasst, nein.
Das ist noch ein bisschen zu früh.
Ja, also das wären so ein bisschen Einspuren oder zu frühe Einspuren. Ich finde, die 3 Jahre Sek, die Sie noch haben, ist nachher so ein Entwicklungspotenzial. Also sie verändern sich dermaßen, dass das eigentlich schade wäre, wenn man sie schon würde irgendwo katalogisieren. Das würde man jetzt gar nicht zusagen.
Das ist ja die spezielle Situation, das ist wirklich lustig, dass die ersten Erstklässler mit den 6. Klasse zusammen sind und denen zum Beispiel zuschauen, wie die jetzt einen Vortrag halten. Mhm. Und dann kommen, glaube ich, die Erstklässler und sagen, sie wollen auch.
Ja, so ist es bei mir passiert. Das war das Highlight vom letzten Schuljahr wieder. Und wo ich der 4. bis 6. Klasse gesagt habe, ihr müsst einen Vortrag machen, die Themen auch vorgeben. Und dann sind die Kleinen, das dürfen wir zwar in der Schule nicht sagen, gut, die Jüngeren sind, gekommen und gesagt, sie wollen auch einen machen. Und ich habe gefunden, ja sicher, das finde ich toll. Und es ist unwahrscheinlich, was die da am Schluss vortragen haben. Also Kinder, die noch nie einen Vortrag gesehen haben in der Schule, sind hergestanden, haben ihren Vortrag gehabt.
Zu was zum Beispiel?
Der eine Traktoren, Elefant. Also so einfach das, was ihnen eigentlich sehr nahe war. Ja. Oder auch Kranen, weil der Vater Kranführer war. Ja. Aber es ist unglaublich, was ich noch gewusst habe über Kranen. Also es gibt Teleskopkranen, es gibt alle Gucker. Es gibt auch bei den Traktoren ganz verschiedene Marken und man kann Frontlader und Heckerlader. Also ich bin sehr gut informiert jetzt. Und das Highlight ist eigentlich, das sind eigentlich 2 Sachen. Das eine ist, es braucht für das die Eltern. Weil ein Erstklässler kann das nicht. Die können zum Teil noch nicht einmal richtig fließend lesen. Und dass die Eltern da dahinter stehen und diesen Kindern helfen. Und die Kinder nachher wirklich gestärkt in die Schule kommen. Und das zweite Highlight ist, dass ein Sechsklässler, ein Fünfklässler halt dann zulässt und sehr ernst zulässt. Und am Schluss die gleiche Kritik kommt, eben zum Erstklässler einen Sechsklässler kritisiert oder umgekehrt.
Was
also da kann ein Erstklässler zum Beispiel dem Sechsklässler sagen, du hast den Vortrag ganz schön gemacht, der Inhalt hat mir sehr gut gefallen, ich habe viel gelernt, aber die Aussprache müsste ich schon noch ein bisschen verbessern. Also die Endungen, die hat man nicht so gut verstanden.
Sagt der Erstklässler im Sechsklässler?
Ja, oder der sagt der Sechsklässler zum Erstklässler, also du hast das so gut gemacht, du hast nur mit Stichworten gearbeitet und alles hast den Rest hast du auswendig gewusst. Ich traue meinen Vortrag gar nicht richtig zu haben. Und ich finde, das ist das, was mich so fasziniert an dieser Schule. Dass man einfach das Zusammensein, den familiären Betrieb, den wir haben, dass man einander zulässt. Auch, dass halt jeder die Chance hat, sich zu verändern in diesen 6 Jahren. Also er ist halt der Neuling, er ist der Gesell und er ist der Meister. Und der schlimmste Bub, der am Anfang, wo man denkt, um Himmels Gottes Willen, wie kommt der 6 Jahre durch, ist vielleicht der, der die ganze Verantwortung für die Klasse übernimmt in der 6. Klasse und wirklich sich hat dürfen zurück, also über die ganze Zeit hinein entwickeln.
Wie ist das denn, also wenn man jetzt verhaltensauffällige Kinder hat, Schumacher ist ja noch eine Frage, gell?
Ja, mich hat es Wunder genommen, ob das immer noch so ist. Früher hat man immer gesagt, dass Mädchen früher reif sind als Buben. Ist das immer noch so? Kann man das so feststellen? Oder ist das nicht allgemein eine Tatsache?
Ja, jetzt müssten wir uns lange darüber unterhalten, was heisst reif. Mädchen sind anders. Die haben vielleicht ein anderes Interesse. Die fangen an, Hefte zu lesen. Die schauen auf die Mode. Und Buben sind vielleicht eher die noch gerne vorausgehen, die noch shooten oder die sich auch in der Natur mehr bewegen, mache ich so ein bisschen die Feststellung. Aber ich will nicht behaupten, dass die weniger reif sind, die Buben, als die Mädchen. Sie sind anders.
Sind Mädchen fleissiger?
Nein.
Nein?
Nein.
Das beruhigt uns jetzt. Aber eben die Frage, wenn Sie jetzt in eine Klasse haben, respektive eben 13 Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse, und Sie haben einen drin, der halt einfach ein bisschen anders ist. Also wo jetzt sagen, ADS, POS, hat man früher gesagt, verhaltensauffällig. Wie macht man das? Wie machen Sie das?
Ja... Ich glaube, wir haben eine sehr hohe Gesprächsqualität. Also, wir eigentlich alles wirklich besprechen. Und wenn es mit jemandem nicht mehr geht, dann müssen wir zusammen einen Weg finden. Wie machen wir das? Oder ein Kind sagt selber, mir ist es zu laut da innen, ich gehe raus. Ich habe ja das grosse Privileg, in einem uralten Haus zu sein, das noch einen Keller hat und eine sogenannte Milchsuppe, die man früher zum Mittag gegessen hat, das ist bei uns Mittagsstübli. Und man kann bei uns überall hier so ein bisschen ausweichen.
Ja.
Oder dann nimmt man auch mal so ein Kind raus und redet mit ihm. Aber so Toleranz ist sehr hoch. Also man versucht immer wieder einen Weg zu finden und miteinander den Weg zu finden. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, du musst und das ist jetzt so, sondern wir sind wirklich eine Gemeinschaft, die lebt.
Ja, das klingt so, ja.
Ja. Ja. Schön.
Ich hätte noch eine andere Frage, die mich brennend interessiert. In einer Gesamtschule haben Sie das Gefühl, dass der Lehrplan 21, dass der grössere Schwierigkeiten macht, als, sagen wir mal, an einem anderen Ort? Wo einzelne Klassen sind.
Jetzt sind wir sehr spezifisch.
Also, Entschuldigung,
man sehr wahrscheinlich... Ja, ja, nein, nein, aber da könnte man lang... Finden Sie eine Antwort, eine einfache Antwort auf das?
Ich werde reinwachsen, ist für mich die Antwort. Also man muss mich einfach wirklich befassen damit und ich werde reinwachsen. Man kann nicht die ganze Schule von einem Tag aufeinander umrühren. Und ich kann nicht zu meiner Haut aus, ich bin immer noch mich, auch mit Lehrplan 21. Aber ich habe das Gefühl, man wächst drin. Und wir haben eine sehr gute Schulleiterin, die uns fordert. Also wir sind sehr gefordert als Lehrer. Aber wir sind durch das auch gezwungen, immer an Schur zu bleiben. Also wir werden immer wieder zum Denken angeregt. Und ich glaube, das ist der Weg dazu. Auch wenn es manchmal anstrengend ist.
Das kann man vorstellen. Das ist persönlich auf SRF 1 mit der Irene Rötlisberger, Gesamtschullehrerin hier im Eigental, und dem Jost Schumacher, Anwalt, Kunstmäzen. Herr Schumacher, Ihr Vater ist relativ früh gestorben. Wie alt sind Sie gewesen, als er...
Ich war 21 und dann mein Bruder war 17 und meine Schwester ist dazwischen drin. Wir hatten immer 2 Jahre Abstand gehabt.
Was hat das gemacht mit Ihrem Leben? Was hat sich verändert durch das?
Also es war schon so, dass mein Vater eigentlich eine Persönlichkeit war, die die Familie gut im Griff hatte, von dort her. Und Folge war, dass er natürlich auch, ich sage es so, eigentlich uns sehr viele Entscheidungen abgenommen hat, wo eigentlich wir in diesem Alter schon hätten sollen selber fällen. Und die weitere Folge war die, dadurch hat das natürlich dazu geführt, dass man ein bisschen faul geworden ist und immer das Gefühl gehabt, ja, die Entscheidungen werden einem ja alle abgenommen, oder? Und dort, wo mein Vater gestorben ist, hat das natürlich radikal geändert. Von dort weg kann ich müssen selber anzecken und selber machen und tun und wie wahnsinnig. Und da hätte meine Mutter hat dort plötzlich angefangen, sich mit Bauerei auseinanderzusetzen und hat sich da so 2-3 Spezialisten zugezogen. Und mit denen zusammen hat sie dann mehr gewisse Bauten, grössere Bauten realisiert und die sind zum vollen Erfolg gekommen. Nicht gerade unbedingt zur Begeisterung von meinem Bruder, weil der hat das Gefühl gehabt, die Mutter sei eigentlich da zum Kochen, aber er war immerhin schon 17 gewesen. Und da hat sie dann keine Freude gehabt und hat dann gesagt, ja, sie dürfen schon schauen, sie dürfen schon wieder kochen. Und mein Bruder hat dann dort mal eine Einwendung gemacht und gesagt, ja, wenn das so weitergeht und er nie mit Essen überkommt, dann nachher kommen wir den Spinnhoppeln am Viertel über.
Also es hat viel verändert in ihrem Leben auf jeden Fall. Und Sie sind genauso gleich, glaub, so wie Sie... früher haben dann müssen selber anfangen übernehmen, während dem Praktikumsjahr in eine Situation kommen, wo Sie gerade nochmal alles haben müssen in die Hand nehmen.
Genau, dort ist es dann wieder so weitergegangen. Ich hatte einen Praktikumsvater gehabt, das war der Hugo Fuchs, der war Betreibungsbeamter auch noch gesehen nachher dann. Und der hat ungefähr die Dormenanlage in Luzern gebaut, eine grössere Überbauung, und die hat er einfach nicht können verkaufen und vermieten. Und dann hat er einen Selbstmordversuch gemacht. Und dann nachher hat er aber müssen sich gegen müssen kuren und sich erholen. Und das hat 8 Monate gedauert. Und das Praktikum hat ein Jahr gedauert. Und ein Monat ist schon durchgesehen. Die sind also praktisch die nächsten 8 Monate bin ich praktisch allein gewesen. Und dann ist ein anderer Anwalt, ein Freund von ihm, der hat mich am Mittag zitiert und dann haben wir die wichtigsten Sachen besprochen. Aber ich habe also während dem Praktikum bereits schon das Anwaltsbüro geführt.
Und mit Bravour?
Ja, mehr oder weniger. Also, sagen wir es umgekehrt, es hat keine Schäden
gegeben. Es hat keine Schäden gegeben. Gut. Sie haben beide ein Hobby, wo man jetzt nicht unbedingt würde warten würde, für einen Anwalt, der viel in der Stadt ist, oder für eine Lehrerin, die Chorleiterin ist. Sie tun beide gerne werken. Und zwar rund ums Haus herum. Was machen Sie am liebsten hier in Rötlisberger? Was ist so Ihr Hobby rund ums Haus?
Ja, also ich habe mal die ganze Innenrenovation vom Haus selber gemacht. Ich habe alles gestrichen oder was Holz war, abgeschliffen und wieder neu gegölt. Und da habe ich eine grosse Umgebung. Ja, da ist immer irgendetwas zu machen.
Haben Sie sich das selber beigebracht?
Ja. Wobei, ich habe 12 Jahre Werkjahr in der Stadt Luzern. Und dort haben natürlich die Schüler gemauert und gemalt. Mhm. Und wir sind jedes Jahr eine Woche in ein Arbeitslager, das heisst, wir haben das Ferienhaus von der Stadtschule Luzern in Oberrickenbach renoviert, immer wieder so wochenweise. Und da konnte ich mir natürlich viel aneignen. Eigentlich, ja, da haben wir immer einen Malermeister, oder wir haben einmal das Dampfschiff Unterwalden haben wir mal dürfen helfen streichen, eine Woche lang, wo das renoviert worden ist. Und da habe ich natürlich viel gelernt. Aha. Da bin ich halt auch im Malergewändli da gewesen, wie ein Schüler, und habe mitgestrichen.
Was gibt denn das, wenn Sie können werken mit den Händen?
Also sehr viel Ruhe, Zufriedenheit und natürlich auch Stolz, wenn es nachher fertig ist, wenn ich kann sagen, hey, look, das habe ich selber gemacht.
Was sind die grössten Anfangsfehler, die man machen kann, wenn es jetzt ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht wahnsinnig begabt, aber wenn ich Ihnen zulasse, dann ich glaube, es wäre auch noch ein guter Ausgleich. Was sind so zwei, drei Tipps, was Sie einem Anfänger-Hobby-Heimwerker mitgeben würden?
Das Ziel sehr niederzusetzen. Also vielleicht einmal bei einer Tür streichen anfangen und nicht denken, jetzt mache ich die Woche da den ganzen Wohnraum. Also ganz klein anfangen und dann lernt man sehr schnell.
Gut, also mit einer Tischplatte wäre einfach mal gut. Also.
Ja.
Sie haben müssen lachen, Herr Schumacher.
Ja, es geht mir ein bisschen ähnlich. Ich habe jetzt gegenwärtig das Ferienhaus, das wir hier in dem Luzerner Hinterland haben, eben in Romos, beziehungsweise im Fontanental. Dort habe ich jetzt auch angefangen, also die einzelnen Fensterläden neu zu machen und die neu zu streichen und so weiter. Und das ist auch für sich noch ein sehr guter Ausgleich. Aber ich habe vor allem seit bereits etwa 30 Jahren, und ich dort hinten regelmässig werke. Wir haben dort den Bach, der durch die Liegenschaft durchführt. Und der Bach, den hat man einfach müssen ein bisschen verbauen. Wir müssen so Schwellen bauen. Mhm. Und da habe ich etwa so 10 Holzschwellen gebaut. Das sind aber riesige Tremmel, also grosse Holztremmel, die wir dort rein haben. Und dann ist irgendwann mal einer vom Raumplanungsamt gekommen und hat gesagt, Sie, Herr Schumacher, was machen Sie da? Das ist verboten, das darf man nicht. Da müssen Sie eine Bewilligung haben. Und dann nachher habe ich gesagt, ja, Sie, aber schauen Sie, der Bach reißt mir immer mehr Löcher in den Boden rein. Also wie der Ott da. Sie kennen alle den da.
Das ist eine regionale Geschichte, für alle die es nicht kennen.
Genau. Und auf jeden Fall ist es dann so weitergegangen, dass er gesagt hat, Herr Schumacher, ich muss Sie beim Amt für Fluss- und Wasserbau anzeigen. Ja, da dachte ich, jetzt komme ich noch an Busse über, habe gemeint, ich habe etwas Gutes gemacht, und dann ist das eine Zeit lang gegangen, dann ist der betreffende Chef dort gekommen, ist dort durchgelaufen, immer so geschaut und so weiter, und dann, als er dort durchgesehen hat, er gesagt, wissen Sie was, Herr Schumacher, das ist ganz fantastisch, was Sie hier gemacht haben, wenn das jeder würde machen, dann hätten wir keine Kosten mehr für Bächs zu sanieren. Das ist alles in der Ordnung, danke
so
vielmals.
So in Ordnung, gut, und jetzt dürfen Sie weiter wachen und machen und Verbauungen machen, der Kanton ist froh, wenn Sie etwas zahlen. Es heißt Gold da im Eigental hin. Das stimmt, dass man kann Gold schürfen kann.
Nein, das ist eher in
der Willisau.
Ja, in Willisau.
Der Fontan. Ja.
Also reich wird man nicht, wenn man da wird in denen.
Nein, da könnte man, glaube ich, lang schauen.
Also wir hatten gerade Weltmeisterschaften gehabt, vor einer Woche, glaube ich, ist es gesehen. Ja. Und da sind Leute aus Amerika in der Fontan hin.
Ah, voilà, dort hinten auf jeden Fall. In ihrem Bach, den sie verbauen.
Das ist nicht.
Wir haben schon ein paar Mal jetzt gehört, Josch Schumacher, Sie haben, sind Immobilieninvestor, Unternehmer, da ist logischerweise viel Geld, das sind finanzstarke Hintergrund. Wie gehen Sie mit Neid um, mit Nieder? Ist das etwas, was Ihnen oft begegnet?
Ja, also es ist ja natürlich so gesehen, ich habe das eigentlich nicht alles am Anfang gehabt, sondern es ist ja so gesehen, dass mein Vater, wenn er eben so früh gestorben ist, jedem Kind einen Mocken Geld hinterlassen hat. Und dank dem konnte ich dann können von dort aus einer völlig anderen Basis natürlich starten. Und die einen haben dann ein bisschen mehr gemacht. Meine Geschwister, das war lustig. Einmal haben wir ganz am Anfang, als der Vater gestorben ist, hat die Mutter uns je 10'000 Franken gegeben und hat gesagt, so, jetzt könnt ihr mit dem ein Auto kaufen, könnt selber schauen, was ihr damit macht. Und dann war es ja so gewesen, dass mein Bruder, der hat das Auto vom Vater übernommen für 10'000 Franken und hat der Mutter das Geld nicht bekommen dafür. Meine Schwester hat das Auto für 15'000 gekauft und hat bei der Mutter noch ein Darlehen für 5'000 aufgenommen. Und ich habe 10'000 bekommen und habe dann nachher 3 für eine Occasion-Karre ausgegeben und die anderen habe ich dann aufs Sparheftchen gelegt.
Ach so.
Das war etwa der Unterschied, wie jedes gehandelt
hat. Also ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Immobilienunternehmen vor allem mal zu sparen?
Also, mir hat es geschonen, dass wir einfach dann müssen mal eine gewisse Basis haben, weil eine Immobilie kann man ja nicht kaufen, wenn man nicht mindestens 20% Eigenmittel hat, oder? Und das ist ja heute bei den Banken und so. Aber ich habe auch für sich schnell mal einmal mit einem guten Freund zusammen so gewisse Sachen gestartet. Und dann haben wir am Anfang mit Eigenmitteln ein bisschen gelogen und beschissen und so weiter. Also beschissen nicht im negativen Sinn, aber wir haben der Bank erzählt, wir haben mehr Geld, als wir effektiv hatten. Und das hat dazu geführt, dass die uns ein bisschen ein Darlehen gegeben haben und mit dem haben wir die können arbeiten.
Das hat schon ganze Länder in Krise gestürzt, nämlich in den letzten paar Jahren in den USA. Aber bei Ihnen ist es gut rausgekommen.
Bei mir ist es bis jetzt gut rausgekommen, ja.
Irin Rüttlisberger, Sie haben, fällt mir immer wieder auf, Sie sind eine Frau, die mal gerne in die Hände spätzt, der mal hinterher liegt und macht. Wo Sie Jungmutter gewesen sind, Sie haben 3 Kinder aufgezogen, Sie haben ganz viele Kinder gehabt in dieser Gesamtschule. Und dann haben Sie sich noch um 2 Verwandte gekümmert. Also Sie haben gleichzeitig noch daheim einen Mann gehabt, der ein Unternehmen aufgebaut hat, der je nachdem auch noch Zeit braucht. Und dann haben Sie noch einen Onkel und eine Tante gepflegt.
Ja.
Wie haben Sie das geschafft?
Das weiss ich heute nicht mehr. Also mein grosser Vorteil ist, ich arbeite gerne. Und dann fragt man sich halt nicht, ist, ja, muss ich jetzt aufstehen oder nicht, oder soll ich jetzt, sondern man funktioniert einfach. Und ich habe letztes Mal meine Tochter gefragt, Jesus, hast du eigentlich auch etwas gehabt von mir? Weil mir ist die Zeit, das ist einfach gelaufen, das ist fast 24 Stunden gelaufen, weil irgendeiner von einer 7-köpfigen Familie, wo 2 fast im Rollstuhl sind, halt immer jemand krank ist. Und dann hat mir die Tochter gesagt, aber du bist immer da gewesen, wenn wir dich gebraucht haben. Und das hat mich eigentlich beruhigt. Das hat für mich gesagt, ich habe viel gemacht, aber ich bin nicht verloren gegangen unterwegs. Es war sehr anstrengend gewesen, aber ich habe auch den Sinn dahinter gesehen. Oder? Die Tante und der Onkel, die hätten müssen ins Altersheim. Und ich habe vorher schon immer ein bisschen zu denen geschaut, weil ich sehr eine enge Beziehung hatte, vor allem zu der Tante. Wir waren viel als Kind in den Ferien und das war für mich, als wir gebaut haben, eigentlich selbstverständlich gewesen, dass wir jetzt ein rollstuhlgängiges Haus bauen und die 2 zu uns nehmen, statt dass ich fast jede Woche einmal ins Aargau fräse. Aber wenn man so eine Aufgabe übernimmt, weiss man am Anfang glaube ich nicht, was man sich...
Was auf einem zukommt.
Was auf einem zukommt, ja. Also das ist Hut ab vor allen, die das heute machen.
Ja, und Hut ab vor Ihnen natürlich, dass Sie das
gemacht haben, ja.
Was Sie beide verbindet, ist, dass Sie auch ein bisschen alternative Formen von Familie hatten. Also ich glaube, Pflegekind oder Kind mit aufgezogen, Adoptivkind. Und auf der anderen Seite haben Sie, glaube ich, beide mal eine Scheidung hinter sich gehabt. Was, wenn Sie jetzt zurückschauen auf das, was Sie mitnehmen aus dieser Zeit, aus diesen Jahrzehnten, wo vielleicht nicht alles so gerade gelaufen ist, wie Sie sich vielleicht gedacht hätten. Was nehmen Sie mit, wenn Sie jetzt zurückschauen auf Familien oder Familienformen? Gegenüber der Norm, wo man sagt, einmal bis der Tod euch scheidet und nachher gibt es nichts mehr.
Also was ich mitnehme, ist eigentlich ein gutes Gefühl, weil ich bin immer zu dem gestanden, was ich gemacht habe. Ich bin immer zu dem gestanden, wo ich auch nachher, also zu dieser Scheidung. Ich habe sehr ein gutes Verhältnis zu meinem Ex-Mann. Wir haben immer noch ein sehr familiäres Verhältnis. Und es stimmt für alle. Und wenn ich zurückschaue, habe ich ganz eine schöne Zeit mit meinem Mann. Und es hat nachher auch gestimmt, wo wir auseinander sind.
Schumacher, Sie haben auch ein ähnliches Erlebnis gehabt.
Ja gut, also ich habe es noch ein bisschen weitergebracht. Ich hatte nur eine Scheidung gehabt, sondern eigentlich 2. Und zwar, das war erstaunlich, ich musste 2-mal heiraten.
Müssen.
Was heisst das?
Das ist eine ganz interessante Situation. Wenn heute irgendein Mann in einer Frau ein Kind macht, dann ist das noch lange kein Grund, dass er heiraten muss. Hingegen bei mir, mit den 2 Adoptionen, die ich hatte, ist es so, dass das Gesetz sagt, wir müssen geheiratet sein, wenn wir eben nicht eine Einzeladoption machen will. Und eine Einzeladoption geht es natürlich meinem Mann sehr nicht gern, oder? Und darum habe ich in beiden Fällen eigentlich müssen heiraten. Meine ältere Tochter ist jetzt 28 und wird das nächste Jahr, übrigens, wenn es so geht, wie sie es beabsichtigt, wird sie zum Alter eine Praxis aufmachen, eine Zahnarztpraxis. Beziehungsweise dort ein Geschäft übernehmen von einem Zahnarzt. Oder zumindest am Anfang mit ihm zusammenarbeiten. Dann muss sie den Eigentaler zusammen machen und so weiter. Oder? Aber sie freut sich darauf.
Haben es alle gehört, ja.
Und Desi, die zweite Tochter, das ist Juliana, die ist jetzt erst 9. Und da hat sich auch viel gewandelt, als ich dort mit 57 die Tochter bekommen habe. Hat man gemäss Gesetz müssen 3 Jahre Pflege und Unterhalt angedeihen, Erziehung natürlich. Dann etwa mit 60 Jahren habe ich gefunden, so, jetzt würde sich das eigentlich gut machen, wenn man eine Adoption durchführen würde. Bin ich jetzt am Regierungsstatthalter vom Kanton Luzern gegangen und der hat gesagt, sie, was, 60? Nein, da geben wir kein Kind mit zur Adoption frei. Und dann habe ich gesagt, ja, sie, aber los, jetzt habe ich das Kind da 3 Jahre gehabt und können wir jetzt nicht einfach da die in eine andere Familie schicken und so weiter. Das ist mir das Herz gewachsen und so weiter. Und das hat aber nichts genützt. Und dann habe ich dann gesagt, jetzt muss ich halt schauen, was ich mache. Dann bin ich den Kanton Zug gefragt. Und dort hat es geheißen, ja, sie, hören Sie, dort steht absolut das Kindesinteresse im Vordergrund. Da habe ich dann müssen zügeln und bin dort 3 Jahre, also nicht etwa als Steuerflüchtling, sondern eben wegen dieser Adoption, in den Kanton Zug gegangen. Und nachher ist die Adoption dort draussen wunderbar gegangen. Dann bin ich, wo dort Luzerner gesagt hat, hier, Schumacher, jetzt müsst ihr wieder jemand zurückkommen, wollt ihr wieder noch ein bisschen Steuereinnahmen
haben. Ich wollte fragen,
bin ich dann halt wieder gekommen, oder?
Jetzt sind sie wieder da. Also ein guter Grund, oder respektive nicht der Grund, wo wir jetzt alle gedacht haben, sie sind in den Kanton zugegangen, wenn so viele Immobilien rum sind, sondern wegen dem Kind. Sie sind eine Umweltstiftung. Wo sie mir mal gesagt haben, ja, also eigentlich habe ich die gemacht, einfach aus einem schlechten Gewissen heraus. Wie ist das gekommen? Warum die Umweltstiftung? Ja, respektive warum das schlechte Gewissen?
Ja, es ist ja so gewesen, wir haben da mal einmal so im jugendlichen Elan gefunden, ein Haus, das in einem doch einigermaßen schlechten Zustand war, haben wir gesagt, so, das tun wir jetzt räumen und dann können wir nachher mal eine höhere Mietzinsen machen, oder? Wenn wir es dann renoviert haben. Und das ist bei der Luzerner Presse gar nicht gut angekommen. Und ich habe es auch nie mehr gemacht seither. Aber das ist dort passiert. Und dann habe ich gefunden, ja, jetzt habe ich dort auch noch etwas ein bisschen verdient. Jetzt könnte ich so eine Stiftung gründen. Und das ist dann die Folge, dass wir die gegründet haben. Die ist im 93 gegründet worden. Und jetzt haben wir eigentlich das 20-Jährige gehabt. Und dann tun wir jedes Jahr in Leuten, die sich schweizweit irgendwie für den Umweltschutz eingesetzt haben, geben wir Preise übergeben. Das sind doch immerhin zwischen 5.000 und 10.000 Franken, die jemand überkommt. Und das ist immer sehr ein interessanter Anlass. Im letzten Maisonntag im Casino Luzern. Und also, ja, jeder, der Lust hat, dort zu kommen, ist freundlich eingeladen. Es gibt ein gratis Aperitif und es gibt sehr interessante Vorträge von den Leuten, die hier die Preise überkommen, mit den Laudatios, die sie loben für das, was sie geleistet haben. Und dann haben wir immer eine gute Musik, Jazzband, die zwischen ihnen eine Auflockerung bringt und so. Ich kann es jedem empfehlen. Es ist immer eine Veranstaltung, wo etwa so 200-300 Leute kommen.
Aber da passiert auch wirklich etwas. Also aus dieser Proforma-Sache ist etwas geworden, wo wirklich etwas, ja, wo Forschung oder so voranbringt im Sinn vom Umweltschutz, wie Sie sagen. Ja.
Sicher. Ich glaube, wir haben etwas können bewirken. Und es ist auch so, dass jetzt zum Beispiel dieses Jahr haben wir jetzt die beiden Buben auszeichnet, 16- und 18-Jährige, die Etter heissen, die Brüder Etter. Und die haben Wasser für Wasser in die Wege geleitet. Das ist eine Aufgabe, wo sie in den Restaurant gehen, also Flaschen verteilen. Und die Flaschen kann man dann, statt dass man irgendein Eptinger oder etwas bestellt, kann man dann das Wasser bestellen. Und einfach von der, das ist dann aber von der Brunnenröhre. Und das Wasser kostet dann 2 Franken. 1 Franken ist, glaube ich, für einen Wirt. Und der andere ist dann für irgendwelche Unternehmungen im Ausland vor allem, um Leute, die nur Dreckwasser haben oder schlechtes Wasser, dass die dann dort irgendwie zu sauberem Wasser kommen.
SRF 1 persönlich, mit 2 Persönlichkeiten aus dem Raum, schon fast am Ende der Sendung. Jetzt haben wir heute Sonntag. Morgen geht es wieder los. Mit der Schule, mit 3 neuen Erstklässlern bei dir in Rötlisberg. Was müssen Sie heute noch machen?
Also alles ist eigentlich vorbereitet, ja. Aber ich gehe sicher noch einmal ins Schulzimmer schauen, ist alles parat oder noch mal so eine Nase voll nehmen. Dass es dann wirklich für die Schüler alles stimmt.
Was haben die als allererstes Morgen? Was machen Sie mit denen an einem ersten? Das ist ein wahnsinnig symbolträchtiger Tag, oder?
Also wir sind immer zuerst im Schwarzenberg, mit allen Schülern vom Schwarzenberg haben wir so eine Anfangs- Bis jetzt hat es Besinnung geheißen, wir kommen zusammen, wir singen zusammen. Das neue Jahresthema Glück wird wirklich einmal gelebt, einen Moment. Und dann gehen wir zurück. Also wir werde ich dann aufschaffiert von den Eltern ins Eigental und dann setzen wir uns das erste Mal ins Mittagsstübli. Und dann habe ich für jeden etwas vorbereitet, das sage ich jetzt nicht was. Ja, und dann fangen wir an. Und dann, ich glaube, der grösste Moment für die Kinder ist immer, ich lasse immer Schulzimmer noch zu. Mhm. Und dann heisst es immer, dürfen wir jetzt rein? Weil sie wissen, im Schulzimmer ist etwas parat für sie und da liegen ihre neuen Lehrmittel und ihre Hefte auf dem Pult. Und dann stürmen sie rein und dann wird immer zuerst gewühlt. Und dann so, ja. Ja, und dann fängt es so langsam an.
Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und ich muss sagen, ich glaube, zu Ihnen wäre ich auch sehr gerne in die Schule gegangen. Das wünschen wir Ihnen beiden. Viel Glück. Viel Glück auch Ihnen, Jos Schumacher und Irene Rödisberger. Schön, dass Sie beide da sind. Im Persönlichen, das ist schon gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Merci.
Das war die SRF 1 Radio Talkshow persönlich gewesen, heute direkt aus dem Restaurant Hammer im luzernischen Eigental. Die beiden Gäste von Christian Zeugin waren die Lehrerin Irene Rödlisberger und der Anwalt Jost Schumacher. Techniker Roland Fatzer und Thomas Jeckert, ihr könnt diese Sendung das persönlich noch einmal hören, hier am Radio, und zwar heute Abend, wieder nach den 10 Nachrichten, wieder hier auf SRF 1. Oder auch schon gleich im Internet auf srf1.ch, dort bei Sendungen unter «Persönlich». Und das nächste «Persönlich» heute in der Woche, das kommt direkt vom Festgelände, vom Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Burgdorf. Danita Richner hat als Gäste eingeladen Ur-Emmitalerin und Buchautorin Frieda Habegger oder der ehemalige Schwinger Beat Gehrig. Er ist auch Mitglied vom Eidgenössischen Schwingfest in Burgdorf. Als nächstes jetzt aber hier auf SRF 1 in 6 Minuten die nächsten Nachrichten, denn wenn es 11 wird.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.